Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts On Air. Bei uns soll es heute um das große, große Thema Cookies gehen. Ich habe mir die Kollegen Melvin Dreier und Patrick Schweiger eingeladen. Moin Moin.
Moin Moin.
Hallo.
Melvin, du bist Jurist.
Das ist richtig.
Wurde mir zugetragen. erklär uns doch erstmal ganz grob, worum es, also es gab Anfang Oktober gab es ein EuGH-Urteil zur Verarbeitung von Cookies. Erklär uns doch erstmal ganz grob, worum es geht, beziehungsweise worum es auch in dem Urteil ging. Und dann im Nachgang auch überhaupt das Thema Cookies. Also wir reden die ganze Zeit von Cookies und wir sind mittlerweile im Internet so affin, dass wir da jetzt nicht an Gebäck denken. Aber was genau man sich darunter vorstellen muss, ist ja auch ein bisschen schwierig vielleicht.
Okay, ich versuche es mal knapp zusammenzufassen. Genau. Also dem EuGH-Urteil vorausgegangen ist ein Rechtsstreit zwischen der Verbraucherzentrale Bundesverband und Planet 49, das ist ein Gewinnspielbetreiber und Adresshändler. Und dieses Unternehmen, das hat halt ein Gewinnspiel veranstaltet und da gab es mehrere Punkte, die also rechtlich etwas kritisch sind. Und unter anderem ging es um den Punkt, der eben jetzt auch im Rahmen des EuGH-Urteils besprochen wurde. Es war nämlich so, dass in diesem Gewinnspielformular es eine Checkbox gab, und da sollten die Teilnehmer des Gewinnspiels ihr Einverständnis geben, dass Cookies für das Ausspielen interessengerechter Werbung gesetzt werden. Diese Checkbox, die war vormarkiert. Das heißt, wenn man jetzt an diesem Gewinnspiel teilgenommen hat, hätte man da jetzt gar nicht weiter draufklicken müssen, sondern hätte man auf Absenden geklickt oder so, wäre quasi dieses Häkchen gesetzt gewesen und es hätte dann so ausgesehen, als wäre die Einwilligung.
Das war aber kein Pflichtfeld.
Das war kein Pflichtfeld, genau. Das war freiwillig, aber dieses Häkchen war halt schon da. Und das hat sich dann eben bis zum BGH quasi fortgesetzt, dieser Rechtsstreit. Und der hat dann gesagt, nee, wir müssen jetzt mal den EuGH anrufen und ihn fragen, es gibt nämlich europäische Vorgaben für diese Thematik, wie wir die denn auslegen müssen. Ne, weil das ist dieses sogenannte Vorabentscheidungsverfahren. Wenn der EuGH da tätig wird, dann hilft er quasi nationalen Gerichten, damit europäisches Recht auszulegen.
Okay.
Und das ist hier passiert.
Okay, und nochmal ganz, ganz generell zum Thema Cookies. Also kann man fast doch mal vielleicht einfach ganz einfach für den Laien wie mich, der gar keine Ahnung hat, zusammen, was ein Cookie ist und was er macht.
Na, ich bin ja in dem Bereich auch ein technischer Laie. Insofern versuche ich es mal so wiederzugeben, wie ich es verstehe. Cookies, das ist quasi wie so eine Textdatei. Die wird auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und kann dann quasi ausgelesen bzw. aufgerufen werden, wenn ich jetzt eine Internetseite wieder besuche und gibt dann Aufschluss über bestimmte gespeicherte Sachen, zum Beispiel die Sprache, die in einem Online-Shop genutzt wurde, was ich in meinen Warenkorb gelegt habe, wie ich aber auch zum Beispiel auf die Seite gekommen bin. Da gibt es halt ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Der Oberbegriff ist dann dieses Tracking. Und da helfen die Cookies quasi dabei, das nachvollziehbar zu machen. Und da geht es dann natürlich auch um Daten und um Datenschutz. Ne? Und deswegen ist das Ganze irgendwo sehr erheblich, weil wir ein ausgeprägtes Datenschutzrecht haben hier in Europa und dieses Thema damit reinfällt.
Ja. Und da gibt es Cookies, die benötigt man für eine Webseite, gibt es Cookies, die benötigt man nicht zwangsläufig für eine Webseite. Zu dem Thema kommen wir gleich nochmal und warum das gar nicht so einfach zu beantworten ist. Was ist denn jetzt mit diesem EuGH-Urteil neu? Weil diese Cookie-Banner, die halt am Anfang einer Webseite kommen und ich muss erstmal auf OK oder auf Einstellung oder was auch immer klicken, die gibt es ja nun schon seit Ewigkeiten. Die kennen wir alle und die nerven uns ja auch oft genug.
Also, um erstmal zu sagen, was der EuGH zu diesem Punkt überhaupt gesagt hat mit der vormarkierten Checkbox. Da sagt das Urteil halt, dass das eigentlich keine Einwilligung im Rechtssinne ist, weil diese Box, die ist vormarkiert, das heißt, ich muss überhaupt nicht tätig werden, um hier meine Einwilligung abzugeben. Und ich meine, man muss das Ganze vielleicht auch gar nicht so juristisch betrachten, um das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen zu können. Das ist ja so, ich meine, es geht bei einer Einwilligung am Ende um eine Willensbekundung. Ne? Das ist vergleichbar vielleicht ähnlich mit einem Fall, wie wenn es einen Haustürvertreter gibt, der mir einen Staubsauger in den Flur stellt und dann sagt, hier, du hast ja nicht Nein gesagt, den hast du jetzt gekauft.
Okay.
Ne, das ist jetzt ist ein ganz abgehobenes Beispiel, aber so um ein bisschen die Richtung zu zeigen. Und da geht es hier natürlich dann auch drum. Und da hat der EuGH klar gesagt, nee, das mit dieser Vormarkierung, Das ist so nicht in Ordnung. Wir brauchen, es muss schon darauf ankommen, dass dieser Wille ausdrücklich aktiv bekundet wird.
Mhm.
Und dabei beruft er sich halt auf die E-Privacy-Richtlinie. Die gibt es auch schon eine ganze Weile. Ja. Und warum das jetzt hier so neu ist, ist ein bisschen das Ding unserer Rechtslage, weil wir in Deutschland das Telemediengesetz haben. Und da steht drin, wenn es um diesen Punkt geht, für diese nicht notwendigen Cookies, dass da quasi eine Widerspruchslösung ausreicht. Das heißt, eigentlich wäre es demnach okay, wenn diese Checkbox vormarkiert ist, weil das Recht eben diese Option verlangt, diese Markierung einfach entfernen zu können, ja? Also quasi zu widersprechen.
Ich muss nicht Ja sagen, es reicht, wenn ich Nein sage, so ungefähr.
Genau, so ungefähr, ganz grob gesagt. Und prägnant ist das Ganze halt, weil diese deutsche Regelung im Telemediengesetz eigentlich auf der E-Privacy-Richtlinie beruht.
Mhm.
Das heißt, eigentlich auch den rechtlichen Wesensgehalt haben müsste. Das heißt, so gesehen müsste da auch die Einwilligungslösung drinstehen. Das tut's nicht, weil in Deutschland diese Vorgabe praktisch gesehen nie umgesetzt wurde. Theoretisch schon.
Okay.
Also es galt immer, dass das Telemediengesetz in diesem Punkt halt die E-Privacy-Richtlinie umgesetzt hat. Das wurde auch mal seitens der EU-Kommission in einem Schreiben so mitgeteilt. Aber wir sehen, dass es nicht so ist.
Mhm.
Das heißt, diese rechtliche Situation in Europa und die rechtliche Situation in Deutschland, die fallen auseinander, ja, obwohl sie das nicht sollten. Und das ist ein bisschen das Problem. Jetzt haben wir dieses Urteil hier in der Welt, dieses EuGH-Urteil, was jetzt erstmal gegenüber Menschen wie uns hier zum Beispiel, also gegenüber irgendwelchen individuellen Menschen, Individuen, gar nicht direkt wirkt. Aber alle Gerichte, alle nationalen Gerichte, wie zum Beispiel den BGH, bindet. Das heißt, die müssen dieses Urteil und das, was es aussagt, berücksichtigen. Und da jetzt der EuGH diesen Fall, wie das bei diesen Vorabentscheidungsverfahren üblich ist, gar nicht endlich entschieden hat, sondern quasi nur diese Auslegungshilfe für die deutschen Gerichte bietet, geht dieser Fall jetzt wieder zurück zum Bundesgerichtshof. Der muss es jetzt hier entscheiden, beziehungsweise den Verfahrensgang fortsetzen und muss das EuGH-Urteil berücksichtigen.
Okay.
Auch wenn die deutsche Rechtslage im Telemediengesetz dem jetzt möglicherweise widerspricht.
Okay, ich frage Patrick gleich nochmal kurz zum Thema Telemediengesetz. Nur nochmal jetzt für mich zum Verständnis. Das klingt ja jetzt so, als wenn das jetzt im Prinzip wie schwebend wäre eigentlich. Der EuGH, der hat da jetzt was quasi entschieden und der BGH, der muss das jetzt rechtlich bindend endgültig entscheiden oder
genau,
so, mal für den Laien ausgedrückt.
Der muss entscheiden, wie es jetzt hier in dieser Sache vor allem auch weitergeht.
Und warum brauchen dann seit 1. Oktober alle diese neuen Banner?
Wenn
das noch gar nicht endgültig entschieden ist eigentlich?
Ja, man kann darüber streiten und das wird auch getan, ja.
Okay.
Aber angesichts der Tatsache, dass jedes Gericht, was diese Sache jetzt entscheiden müsste, die Rechtsprechung des EuGHs berücksichtigen müsste, sprich da in dieser Richtung gebunden wäre, kann man eigentlich nur guten Gewissens davon ausgehen, dass das jetzt eine Pflicht ist. Ja, weil käme es jetzt in so einer Sache zu einem Urteil, dann müsste das EuGH-Urteil berücksichtigt werden.
Okay, also kann man sagen, dass sich das deutsche Telemediengesetz und die europäische Rechtsprechung aktuell beißen?
Das kann man aktuell, denke ich, so sagen, dass
genau.
es nicht ganz so einwandfrei ist.
Darum soll das ja jetzt auch angepasst werden.
Ganz genau.
Das wurde jetzt beschlossen im Bundestag, dass es angepasst wird. Ist das richtig?
Nee, so kann man das, glaube ich, nicht sagen. Also das Problem ist, glaube ich, generell von Anfang an, um das nochmal kurz zu erläutern, dass das eine EU-Richtlinie, wie das die E-Privacy-Richtlinie ist, die jetzt auch schon ein paar Jahre besteht, Richtlinien müssen nicht eins zu eins umgesetzt werden in nationales Recht. Also da wird quasi ein Ziel vorgegeben, das abstrakt sein kann wie Datenschutz. Und die einzelnen Mitgliedstaaten der EU können selbst entscheiden, mit welchen Mitteln sie zu diesem Ergebnis kommen. Deswegen konnte man in Deutschland das Telemediengesetz zum Beispiel so verabschieden, ohne dass es jetzt wortwörtlich der EU-Richtlinie entspricht. Es gibt eben diese zwei Formen von europäischen Gesetzgebung. Einmal die Richtlinie, wo den Mitgliedstaaten das frei ist, wie sie es umsetzen, und die Verordnung, wo klare Vorgaben gemacht werden, die dann auch so umgesetzt werden müssen. Genau, der Bundestag hat sich jetzt noch nicht damit beschäftigt oder noch nichts beschlossen, das TMG zu ändern, sondern das macht die Regierung. Die Regierung und in dem Fall das Justizministerium sitzt Berichten zufolge aktuell daran, das Telemediengesetz zu erneuern. Natürlich auch deswegen, weil schon seit Jahren bekannt ist, mindestens in den letzten 2-3 Jahren, seit die Datenschutzfragen sehr wichtig geworden sind in der Öffentlichkeit, dass eben das Telemediengesetz nicht mit der E-Privacy-Richtlinie und mit dem europäischen Recht einhergeht. Genau, und deswegen gibt es die Berichte, dass das Justizministerium jetzt daran arbeitet, das TMG zu ändern und in Einklang mit dem europäischen Recht zu bringen. Mhm. Im Bundestag, was da passiert ist, ist, dass die FDP als erste Fraktion einen Antrag eingereicht hat. Das können die Kleinen, ne, die Oppositionsparteien vor allen Dingen machen das, weil die ja nicht in den Ministerien drin sitzen. Und die FDP hat einen Antrag veröffentlicht zur Änderung des TMG, um es in Einklang zu bringen mit dem jetzigen Urteil und um es auch mit der DSGVO in Einklang zu bringen. Mhm. Das ist ja noch so ein anderes Thema, was wir bis jetzt noch gar nicht besprochen haben. Das ist zusätzlich zur E-Privacy-Richtlinie auf europäischer Ebene, wo Cookie-Fragen geregelt werden, noch die DSGVO gibt, die Datenschutzgrundverordnung, die seit letztem Jahr in Kraft ist, wo solche Fragen auch behandelt werden. Das heißt, und zwar auch in gegensätzlicher Art und Weise.
Okay, kannst du ganz kurz für einen Laien, kann man das erklären, inwiefern sich die beißen oder ist das schwierig?
Ich weiß nicht, ob ich direkt von beißen sprechen würde, aber es ist so, dass es natürlich ein Konkurrenzverhältnis zwischen der E-Privacy-Richtlinie und der DSGVO gibt. Und es gibt Regelungen, die in der DSGVO getroffen werden. Da geht es um Details, ja. Und die sind vielleicht unterscheiden sich von den Details in der E-Privacy-Richtlinie. Und man sich dann natürlich auch angesichts dessen fragen muss, okay, was gilt jetzt hier, was gilt jetzt da? Mhm. Das ist eine Frage, die also maximal juristisch ist, die auch theoretisch absolut ausgebrütet wird, aber schwierig fassbar zurzeit, würde ich sagen. Also wenn wir uns da jetzt reinbegeben, dann können wir, glaube ich, noch mal eine ganze Podcast-Folge allein über dieses Konkurrenzverhältnis zwischen
E-Privacy. Du, ich nehme dich beim Wort, Melvin.
Ja, ich weiß nicht, ob das unsere Zuhörer so interessiert. Okay. Also ich will da nichts vorwegnehmen, aber das ist schon heftig.
Worauf ich hinaus wollte damit, ist, dass diese Frage halt sehr, sehr schwierig zu beantworten ist. Nach wie setzt man jetzt das richtig um mit den Cookies? Was darf man nicht? Weil es eben auf europäischer Ebene Konkurrenzverhältnisse gibt. Dann gibt es jetzt das Urteil, es gibt das deutsche Telemediengesetz und es gibt noch andere Akteure, die sich einschalten. Mhm. Datenschutzkonferenzen in Deutschland, Datenschutzbeauftragte. Genau, und das Thema ist im Bundestag angekommen, das Thema ist in den Ministerien angekommen, aber wie genau jetzt das Ergebnis davon aussieht, das ist, das kann man nicht vorhersagen. Da gibt es jetzt auch erstmal keine Tendenz, die man irgendwie so haben kann.
Ich hatte da auch von Ausnahmen für Online-Shops gelesen, aber genaueres kann man dazu wahrscheinlich noch nicht sagen,
oder? Naja, das ist der Antrag von der FDP. Der ist relativ vage noch. Ich denke eher, dass es als Diskussionsstarter im Parlament dienen soll. Ne? Also das Thema ist halt auf dem Tisch. Gerade durch das EuGH-Urteil ist es überall. Mhm. Es ist ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema. Und die FDP hat jetzt die Möglichkeit ergriffen, schon mal einen ersten Impuls zu setzen.
Okay.
Die machen gerade sehr viel, was Digitalpolitik angeht und versuchen sich damit so ein bisschen zu, das zu ihrem Thema zu machen. Und dieser Antrag...
Irgendjemand
muss es ja machen. Und die haben so eine ganze Reihe von Anträgen gestellt, wo auch der zu den Cookies dabei war. Das heißt... Der Name davon ist Smart Germany. Ich glaube, die haben 25 Anträge eingereicht am selben Tag, worin sie eben versuchen, so digitalpolitische Themen abzuarbeiten. Genau, und da gehört das dazu. Es steht darin, dass das TMG eben mit der EU, mit dem EU-Recht sich beißt, dass es mit der DSGVO konform gemacht werden soll, dass es das EuGH-Urteil beachten soll. Aber dass eben auch geprüft werden soll, so steht es hier im Text, in welchen Fällen eine Ausnahme greift. Wenn zum Beispiel ein Cookie ausdrücklich von dem Nutzer gewünscht ist. Und da steht eben im Antrag, Dazu könnten Session-Cookies für das Funktionieren eines Online-Shops gehören. Das bedeutet im Endeffekt jetzt aber auch nicht mehr als die Cookies, die gesetzt werden, damit zum Beispiel gespeichert wird, dass die Seite in Deutsch erscheint oder damit gespeichert wird, was man in den Warenkorb legt. Okay, ne? Das kann ja oft passieren beim Online-Shopping. Man ist in einem Shop, legt was in den Warenkorb, sucht nur mal ein bisschen weiter, kommt dann irgendwann drauf zurück. Und damit das dann irgendwie immer noch gespeichert ist, das wären so Cookies, wo die FDP zum Beispiel vorschlägt, Ausnahmen zu prüfen, damit da nicht die aktive womöglich eine Hürde genommen werden müsste vom Nutzer, dazu einzuwilligen.
Okay. Erschwerend kommt ja jetzt dann bald noch hinzu, dass aus der E-Privacy-Richtlinie soll ja bald die E-Privacy-Verordnung werden. Ist das richtig? Ja. 2021?
Ich glaube, ursprünglich war es geplant für 2020. Oder
so. Ursprünglich war es geplant zusammen mit der DSGVO 2018.
Ah, okay.
Also ja. die E-Privacy-Verordnung, das ist so ein ganz eigener Themenkomplex. Das wird, wie gesagt, schon seit Jahren, wird das in der Europäischen Union diskutiert. Da gab es zuerst einen Vorschlag, wie es in der EU halt so ist, von der Kommission. Die hat einen Vorschlag unterbreitet. Der kam dann ins Europäische Parlament. Die Parlamentarier haben darüber diskutiert und das ist auch wirklich schon ein, zwei Jahre her, dass das ein großes Thema war.
Okay. Ich kann mich erinnern. Nennen wir es den BER der EU.
So könnte man das wirklich sagen. Weil
worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wenn diese Verordnung kommt, anders als eine Richtlinie, wird das bei einer Verordnung, gibt es ja dann rechtlich bindende Inhalte, die doch dann die Mitgliedsländer auch entsprechend in Gesetze umsetzen müssen.
Nein, nicht nur das. Wir sehen das ja bei der Datenschutzgrundverordnung. Ich als Bürger, genauso wie du, Christoph oder Patrick, wir können uns direkt auf die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung berufen, weil so eine Verordnung halt auch direkt wirkt. Ja, es gibt auch Dinge, die dort umgesetzt werden müssen, aber die Verordnung, die wirkt, die begründet Rechte und Pflichten für uns. Ja. Und die Richtlinie, das hat Patrick ja vorhin schon erzählt, da ist es halt nicht so, das muss halt umgesetzt werden durch die nationale Rechtsprechung.
Aber das bedeutet ja dann auch, dass irgendwie Gesetze, die nicht konform mit irgendeiner Verordnung sind, entsprechend konform gemacht werden müssen dann.
Das ist so und das passiert zum Beispiel zurzeit auch immer noch, also bei der DSGVO.
Ja. Und da ist doch dann jetzt die Frage, wenn jetzt angefangen wird, zum Beispiel das Telemediengesetz entsprechend umzustellen, dass das vielleicht mit der E-Privacy-Richtlinie dann mal endlich konform ist und dann kommt die E-Privacy-Verordnung, die dann vielleicht wieder ganz andere Inhalte hat.
Das stimmt.
Ist das dann nicht irgendwie doppelt gemoppelt oder könnte man nicht einfach sagen, kommt, dann lasst uns jetzt warten, bis das Ding fertig ist und wir machen das dann?
Ich glaube, das ist der Dynamik von diesen ganzen digitalen Entwicklungen geschuldet. Ne? Also ich meine, dass diese Verordnungen und Richtlinien und dass das besprochen und diskutiert wurde, das ist ja jetzt schon, das liegt ja schon ein paar Jahre zurück, weil Gesetzesverfahren und die Gesetzgebung, das dauert seine Zeit. Ne? Das muss durch die Parlamente, das muss durch den EU-Rat. Und währenddessen entwickeln sich so digitale Trends, das Internet, Online-Shopping, Cookie-Setzung, Marketing, was man alles mit den Daten macht, entwickelt sich natürlich ungleich schneller. Deswegen ist man jetzt in so einer Situation, wo man so das Gefühl bekommt, da gibt es mehrere Entwicklungen, mehrere Gesetzesvorhaben und die laufen parallel. Dabei bräuchte es doch eigentlich nur mal eine Ansage, aber ich glaube, das ist dann in so einem...
So einfach ist es dann wohl leider nicht, wahr? Ja.
Da sind so Institutionen, die haben so ihre eigene Geschwindigkeit und ihre eigenen Prozesse. Ja, wie das jetzt mit der Umsetzung der E-Privacy-Verordnung ist, da gibt es auch schon Diskussionen darum. Nämlich die DSGVO, die letztes Jahr in Kraft getreten ist, die wird nächstes Jahr, bremst mich, wenn ich was Falsches sage, Melvin, überprüft. Die werden die DSGVO, ich denke, nächstes Jahr neu aufmachen, werden gucken, wie es funktioniert hat, werden so ein Review machen, werden die evaluieren und in dem Zuge anpassen. Und da gibt es jetzt Stimmen, die sagen, vor allem die Stimmen, die das mit dem sehr eng gefassten Datenschutz ein bisschen kritischer sind, die Interesse daran haben, Daten zu erheben, die sagen, jetzt bevor wir jetzt vorschnell, in Anführungszeichen, die E-Privacy-Verordnung verabschieden, warten wir doch mal ab, was bei der DSGVO-Überprüfung herauskommt, dass man die offenen Fragen eventuell da klären kann.
ist eine Herangehensweise, wobei man da auch sagen muss, dass natürlich die DSGVO und die E-Privacy-Richtlinie bzw. dann Verordnung unterschiedliche Inhalte schon haben. Die betreffen zwar alle die Daten und dass sie irgendwie von einer Person zur nächsten wackeln, aber die E-Privacy-Richtlinie bzw. Verordnung, die setzt halt eher da an, wo diese Daten, wo zum Beispiel Cookies dann auf dem Rechner gespeichert werden und wie sie dann zum Verarbeiter kommen, während die DSGVO halt eher den Umgang damit ins Auge fasst. Ne? Und auch wenn jetzt dann irgendwann, gehen wir mal davon aus, die E-Privacy-Verordnung kommt noch, ja, dann steht das TMG, wird dann vielleicht in diesem Punkt damit hinfällig, weil in dieser Sache halt das Unionsrecht vorgeht. Das ist auch relativ einfach, wenn es dann eine Verordnung ist. Es gibt auch hier den Streit gerade mit der E-Privacy-Richtlinie, wo man sagt, naja, aber die kommt auch aus der EU und das steht über dem nationalen Recht und so. Das ist aber dadurch, dass es eben eine Richtlinie ist, alles etwas komplizierter. Wir können den Kasten hier gerne aufmachen, aber müssen wir vielleicht nicht. Also irgendwo wird das Thema dann auch einfach verwirrend. So, und selbst wenn dann jetzt also die E-Privacy-Verordnung kommen sollte, ist es jetzt nicht so, dass wir dann hier wieder mit so einem Schwebezustand zu tun haben, sondern dann wäre es eigentlich relativ einfach, dadurch, dass wir einfach ein anderes Regelungsinstrument, also die Verordnung haben.
Aber apropos Pfefferin, ich hatte letztens das Schlagwort quasi Abmahnung gelesen zum Thema eben jetzt EuGH-Urteil, beziehungsweise zum Thema Cookies ganz generell. Ist das überhaupt so wie es jetzt umgesetzt wird mit den Cookie-Consent-Bannern, über die wir dann später noch kurz reden, ist sowas denn überhaupt aktuell abmahnfähig, wenn ich das quasi nicht so habe, wie es jetzt der EuGH vorgibt? Ist das abmahnfähig?
Also ich kann nicht klar sagen, nein. Ja, es ist ein Grundrisiko da, aber es ist maximal ungewiss zurzeit, weil man also zumindest im Hinblick auf die DSGVO streitet man nach wie vor. Es gab ja damals die Angst vor einer großen Abmahnwelle. Das hat sich so nicht ergeben. Und das liegt auch daran, dass man bis heute sich einfach nicht einig ist und es keine verbindliche Klärung gibt, ob halt die DSGVO, das Datenschutzrecht, da irgendwie den gesetzlichen rechtlichen Weg in das UWG, auf dessen Grundlage halt wettbewerbsrechtliche Abmahnungen gemacht oder vollzogen werden können, ob das möglich ist.
Das UWG, wie für Laien wie mich.
Ah ja, das ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Ah. Ja, danach werden, also wenn es nicht um Markenrecht geht oder dergleichen, danach werden diese Abmahnungen ausgesprochen und es gab einige Abmahnungen, es gab auch schon ein paar Gerichtsurteile zu dieser Frage und die widersprechen sich und auch die Juristen widersprechen sich und die Praktiker widersprechen sich und es gibt keine Reaktion vom Gesetzgeber. Und das ist beim Deutschen im Übrigen auch ein bisschen schwierig, aber auch darüber kann man sich wieder streiten. Und die EU, die hat da bisher halt nicht großartig zur Klärung beigetragen, weil es da vielleicht dann irgendwo auch noch andere Probleme gibt. Aber es ist prinzipiell ein Risiko, ob es jetzt, es sollte wahrscheinlich grundsätzlich auch ernst genommen werden, aber im Moment gibt es in diesem Bereich kaum Abmahnung. Es wurden jetzt kurz nach dem EuGH-Urteil, wurde dann nochmal ein bisschen was in Gang gesetzt, da handelt es sich meines Wissens um größere Unternehmen, wo ich eher davon ausgehen würde, dass es also, dass man sich da einfach so ein bisschen darauf verständigt hat, dass es jetzt einfach mal rechtlich geklärt wird, dass man sich also vielleicht, ich weiß es nicht, ob es so ist, aber einfach mal so bewusst auf so einen Prozess einlässt, um zu gucken, hier, so sieht es am Ende aus, damit man für sich selbst als Unternehmen da auch mal die Gewissheit hat.
Aber also bei allen Ungewissheiten, was ja gewiss ist, ist, dass ich jetzt so ein neues Einwilligungsbanner brauche, oder?
Das ist eigentlich...
Sag mir, dass das gewiss ist.
Das ist eine nötige Schlussfolgerung des Urteils, würde ich sagen. Um das Ganze mal jetzt juristisch anzugehen, ich würde sagen, dass viele der bisherigen Cookie-Banner nicht mehr ausreichen, die nämlich auf diese Widerspruchslösung gesetzt haben, sprich auf so ein Opt-out. Was klar ist, ist, dass ich jetzt für Cookies, die nicht technisch notwendig sind, dass ich da eine Einwilligung einholen muss und dass sie auch aktiv sein muss und dass sie ausdrücklich sein muss, die Willensbekundung. Es ist aber jetzt nicht so, dass der EuGH gesagt hat, hier, das geht jetzt nur mit einem Consent-Banner und auch okay. der muss auch so und so ja. aussehen. Ne? Sondern der schlägt zum Beispiel vor, dass es dass eine wirksame, ausdrückliche, aktive Einwilligung durch das aktive Setzen von Häkchen eingeholt werden kann. Aber es ist nur ein Beispiel, ja. Hm. Also es ist dann natürlich irgendwo eine gute Lösung, wenn die das schon so anführen. Aber es mag auch andere Wege gehen.
Wie würde es denn noch gehen?
Darüber kann man streiten. Ja. Also es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze, zum Beispiel die Nutzung der Seite. Aber das sind Fragen, wo man dann auch irgendwo für sich selbst das entscheiden muss, ob man jetzt angesichts der Rechtslage davon ausgeht, dass das rechtens ist. Und
worüber man sich vielleicht auch streiten kann oder wahrscheinlich auch streiten kann, ist ja die Frage, wie lang so ein Banner angezeigt werden muss, oder? Weil ich habe es jetzt auf einigen Webseiten schon gesehen. Wir haben es vorhin bei uns nochmal geprüft. Bei uns ist es tatsächlich nicht so, sondern so, wie es sein soll. Aber ich habe es bei einigen Seiten schon gesehen, dass ich habe die Seite aufgemacht, da war das Cookie-Banner und ich habe aber erstmal nicht auf das Banner geklickt, sondern irgendwo auf dem Artikel oder was auch immer. So, und dann geht halt die Unterseite auf und dieses Banner ist weg.
Tja.
Mit der Antwort habe ich gerechnet.
auch da ist, ich finde es auch selbst jetzt nicht so befriedigend, da immer zu sagen zu müssen, es kommt drauf an, aber es kommt drauf an. Es kommt in diesem Bereich darauf an, ob derjenige, der Betreiber der Internetseite zum Beispiel ausschließlich die Einwilligung daran knüpft, dass auf irgendeinen Button geklickt wird oder dass irgendwo Häkchen gesetzt werden, ob der sagt, es reicht die Nutzung aus oder sich möglicherweise eine andere Lösung gesucht hat, die er für persönlich vertretbar hält. Prinzipiell ist es so, dass wenn ich jetzt ausschließlich daran anknüpfe, dass quasi im Cookie-Banner eine Interaktion stattfinden muss. Mhm. Zum Beispiel, du gehst auf meine Internetseite und ich schreibe da hier, willige bitte ein in einwilligungsbedürftige Cookies. dazu musst du hier auf Akzeptieren klicken oder das Häkchen setzen. Und darf dieser Banner verschwinden, wenn du die Seite nutzt. Das darf dann aber in diesem Fall nicht dazu führen, dass die Einwilligung gegeben wurde. Ja? Okay. Sondern es kommt halt darauf an welche Handlungen man anknüpft. Und wenn zum Beispiel so ein Banner weggeklickt wird oder so, das war bei den alten Bannern oftmals der Fall, die eigentlich mehr informiert haben darüber, dass halt einwilligungsbedürftige Cookies gesetzt werden, dann darf das nichts auslösen, wenn ich damit nicht eben auch meine ausdrückliche Einwilligung erteile.
Ich schiebe das nächste, darüber kann man streiten, mal ein Stück nach hinten, das auf jeden Fall kommen wird. Wenn wir jetzt schon über diese Tools reden, über diese Consent-Tools, gibt es da eigentlich irgendeine Vorgabe, wie die auszusehen haben? Nee, oder?
Nein.
Nein.
Also es ist eine Möglichkeit.
Das ist eine Möglichkeit. Aber was müssen die denn können?
Ja.
Oder wie sollten die, wie kann man sich das grob vorstellen? Wie sollten die aussehen, so dass es auch für den Nutzer halt irgendwie handelbar ist.
Also was feststeht und was auch der EuGH im Urteil sagt, das ist, dass informiert werden muss, wenn einwilligungsbedürftige Cookies verwendet werden oder verwendet werden sollen und wenn ich darin einwilligen soll, dass dann angegeben wird, hier derjenige empfängt zum Beispiel die Daten, dazu werden die Cookies hier verwendet und was weiß ich. Das muss also bei Cookies, die einwilligungsbedürftig sind, sollte dann auch das natürlich dem Nutzer zur Verfügung stehen, bevor er einwilligt. Ja? Also es muss ja auch immer eine informierte Einwilligung sein. Insofern könnte man vielleicht auch argumentieren, naja, dann musst du halt in die Datenschutzerklärung erstmal gucken. Aber ich glaube, da sind sich die Juristen einig, dass das dann in diesem Fall der einwilligungsbedürftigen Cookies nicht ausreicht. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Faktor, der mit in den Banner muss, nämlich diese Information. Was wird da verwendet, wofür werden sie verwendet? Der EuGH sagt auch, dass angegeben werden muss, wie lange sie verwendet werden und gegebenenfalls auch die Möglichkeit, wie man denn seine Einwilligung widerrufen kann. Das kann man ja auch später, muss man in jedem Fall können, ist ein wichtiger Punkt. Nur weil ich einmal eine Einwilligung gegeben habe, heißt das nicht, dass ich sie für immer lebenslang oder sogar darüber hinaus gesetzt habe. Und wie genau das auszustalten ist, zum Beispiel, welche Informationen jetzt tatsächlich direkt im Cookie-Banner angezeigt werden und wann es in Ordnung ist, zum Beispiel in die Datenschutzerklärung zu verlinken, ist eine Auslegungssache. Aber das ist so auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass informiert wird und dass ich natürlich auch die Möglichkeit dann gebe, je nach meiner persönlichen Ausgestaltung dort die Einwilligung zu setzen.
Ist eigentlich in Deutschland das Thema, bis auf die FDP, die jetzt da eben mal Vorschläge gemacht hat, ist das Thema eigentlich bei irgendjemandem, weiß man das, ob das bei irgendjemandem auf dem Schirm ist in der deutschen Politik?
Na, auf dem Schirm wird es sein. Es ist gerade jetzt in der deutschen Politiklandschaft nicht so präsent, dass man speziell jetzt über die Cookies streitet oder nicht. Also ich meine, die digitalpolitischen Abgeordneten im Bundestag von den jeweiligen Fraktionen, die werden sich dann natürlich ihren Kopf drum machen. Aber es gibt aktuell andere Themen, die eine höhere Sichtbarkeit haben. Also im Bundestag wird vor allem gerade über künstliche Intelligenz diskutiert. Da gibt's so, ne, soll so eine Strategie ausgearbeitet werden.
Reden wir nicht immer noch über Flugtaxis?
Flugtaxis, genau, das ist
Ja.
natürlich ganz oben auf der Agenda. Nee, also wie gesagt, das Thema ist schon in den Köpfen, die Leute wissen das ja. Aber ich denke vor allem auch, weil alle erwarten, dass, ne, irgendwann aus Brüssel, aus der EU
Ja.
Vorgaben kommen. Ist es vielleicht auch für die Politiker und Politikerinnen nicht so der schlauste Move, jetzt was zu fordern, was eventuell durch die EU wieder nichtig gemacht wird, wenn die ihre Vorgaben in der
Ja.
E-Privacy-Verordnung regeln sollten. Ja, die FDP ist aktuell die einzige, die einen Antrag dazu gestellt hat. Wie gesagt, die CDU und SPD werden sich in der Regierungsarbeit damit
Ja.
befassen. Aber es ist nicht sehr sichtbar, gerade in der politischen Diskussion.
Bei uns auf onlinehändlernews.de ist es auf jeden Fall sehr sichtbar, glaube ich. Ich möchte jetzt abschließend nochmal eine darüber kann man streiten Frage stellen. Und zwar hatten wir auch im Vorgespräch schon drüber geredet, dass es darauf eigentlich keine genaue Antwort gibt. Aber ich will es zumindest mal diskutieren. Weil es wird immer davon gesprochen, dass. Also es wird im Prinzip unterschieden zwischen notwendigen Cookies und also für den Betrieb der Seite notwendigen Cookies und nicht notwendigen Cookies. Was aber nirgendwo festgelegt ist, offenbar, berichtige mich, was ein notwendiger Cookie ist.
Ja, also diese Unterscheidung ist auch super wichtig, dass wir das noch ansprechen, bevor wir den Podcast hier abbrechen. Also praktisch, weil es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so, dass wir keine Einwilligung für technisch notwendige Cookies brauchen. Um nicht zu sagen, wir brauchen dafür keine Einwilligung. Und wir gehen auch davon aus, dass wir dafür, wenn auf einer Seite tatsächlich nur technisch notwendige Cookies verwendet werden, dass wir dann auch keinen Banner brauchen. Ja, also
Also
es.
technisch notwendig heißt, ohne diese Cookies kann ich die Seite als Nutzer nicht bedienen.
Das ist eine mögliche Auslegungsweise.
Boah,
Ja,
Juristen.
es tut mir leid. Ich würde auch viel lieber damit mit klareren Umständen arbeiten. Aber an sich wird auf die technische Notwendigkeit abgestellt. Das heißt, erstmal diese Cookies, die überhaupt dafür sorgen, dass die Seite funktioniert. Das sagst du schon ganz richtig. Dann auch sowas wie diese Session-Cookies, die ja die FDP zum Beispiel vorgeschlagen hat. Auch da gehen wir zumindest beim Händlerbund davon aus, dass auch die technisch notwendig sind, zum Beispiel die Spracheinstellung und so weiter. Auch so Media-Cookies oder zum Beispiel die Cookies, die so ein Consent-Tool bzw. ein Cookie-Banner, das nutzt auch Cookies, ja. Auch diese Cookies werden als technisch notwendige Cookies betrachtet. Dann gibt es aber Punkte, wo also man durchaus auch wieder streiten kann, zum Beispiel wenn es um Zahlungstools geht, wo es dann aber wiederum auch darauf ankommt, was überhaupt für Cookies gesetzt werden und was da möglicherweise für Daten verarbeitet werden. Das ist leider nicht klar abgegrenzt im Gesetz. Und fest steht aber, dass zum Beispiel so Social Media Plugins oder Marketing Tools, auch was Google Analytics anbelangt, dass das auf jeden Fall nicht notwendige Cookies sind. Ja. Und man kann sich vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat Patrick da auch noch nähere Informationen, auch erhoffen, dass wenn jetzt am TMG gearbeitet wird, dass da vielleicht etwas mehr Klärung reinkommt, dass das vielleicht zumindest versucht wird, gesetzgeberisch mal festzulegen, was man hier jetzt ungefähr, was man da für eine Einschätzung treffen kann. Aber auch da ist es leider so, dass die gesetzlichen Vorgaben relativ unbestimmt sind und man da in diesem Punkt einfach mit dem arbeiten muss, was man hat und sich irgendwo dann eben da seine eigene Ansicht bilden muss, was auch in der juristischen Landschaft und auch unter Praktikern zurzeit heftigst getan wird.
Ja, dann spiele ich den Ball mal rüber zu Patrick, weil ich habe, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, ich denke mir ja, wenn sowas verabschiedet wird, was rechtlich bindend, wie auch immer rechtlich bindend, etwas festlegt, dann muss ich ja vorher, oder würde ich jetzt sagen, müsste ich ja, ich darf das, ich bin Laie, müsste ich doch vorher Grundlagen klären. Und wenn ich jetzt festschreibe, dass nur noch notwendige Cookies quasi Pflichtzustimmung brauchen, dann muss ich doch auch festlegen, was notwendige Cookies sind. Oder ist das naiv?
Das ist ja im Endeffekt der ganze Streit um die E-Privacy-Verordnung. Jetzt nicht zwingend die Definition von notwendigen Cookies, sondern was darf man noch? Und das Parlament hat eine sehr strikte, das EU-Parlament hatte halt vor 2 Jahren eine sehr strikte Regelung vorgesehen. Und ich meine, das Problem bei dem ganzen Online-Tracking, warum Datenschützer das kritisch sehen, ist, weil damit natürlich personalisierte Werbung gemacht wird. Wenn ich sehe, ne, die Person war auf der Seite, hat sich das angeschaut, dann schalte ich auf der nächsten Seite, auf der sie ist, eine Werbeanzeige. Ja. Genau darauf zugeschnitten.
Kennen wir ja alle.
Das funktioniert durch Cookies und da sehen halt viele Datenschützer ein Problem, weil du damit im Internet getrackt wirst, deine Bewegungen werden nachverfolgt, ne, und es wird quasi ein Profil von dir
erstellt. Ja, aber das ist ja auch irgendwo, wenn ich nicht möchte, dass das gemacht wird, das ist ja auch nachvollziehbar. Ich kann das Internet ja auch nutzen, ohne dass mir die Werbung 2 Seiten weiter angezeigt.
Das stimmt, aber du arbeitest auch bei einem digitalen Unternehmen, mehr oder weniger,
ja.
Und hast so eine gewisse Grundsensibilisierung dafür. Also zum Beispiel meine Eltern, ich glaube, die wissen nicht, wie das mit den Cookies funktioniert,
haben
aber ein Interesse daran, dass ihre Daten irgendwie nicht so verwendet werden. Genau, und naja, um nochmal, ich muss das mit der E-Privacy-Verordnung weiter begründen, um das irgendwie so anschaulich zu machen. Die liegt nämlich, nachdem sie im Europaparlament, nachdem das Parlament eine Position erarbeitet hat, die eine sehr strikte Auslegung davon vorsieht, jetzt im Rat der Europäischen Union, wo die Mitgliedstaaten darüber diskutieren. Und da ist es blockiert seit 2 Jahren, weil die sich auf keine Position einigen können, weil eben aus den unterschiedlichen Staaten ganz verschiedene Interessen dran kommen.
Ja.
Und es geht ja auch darum, sollten künftig nur noch die Cookies als wirklich notwendig definiert werden, die zum Funktionieren von der Seite quasi gebraucht werden, dann fällt ja die ganze Werbeindustrie, kriegen riesige Probleme. Ne? Da könnten ganze Geschäftsmodelle kaputt gehen. Und auch für Händler würde das ein Problem bedeuten, weil ohne die Cookies kann ich, als wenn ich eine Anzeige auf einer Seite schalte, nicht verfolgen, wie viele Leute sich das überhaupt anschauen. Und das heißt, dass die Gefahr ist, dass für Händler es künftig sich nicht mehr lohnt, Werbung zu machen, weil man nicht mehr sehen kann, ob das überhaupt was bringt. Ne? Wenn ich es nicht analysieren kann, brauche ich auch keine Werbung zu schalten, die eventuell nichts bringt.
Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, keine Ahnung, deine Eltern oder meine Eltern, die würden dann wahrscheinlich erst mal sagen, ja, nee, aber das ist mir egal. Also mir geht es ja um meine persönlichen Daten.
Das stimmt, aber das ist ja quasi das Problem, wo wir hier sind. Das sind Datenschützer auf der einen Seite, datenschutzpolitische Politik auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es die Industrie.
Ja.
Und da will ich jetzt gar nicht so verteufelnd von der Industrie in Großbuchstaben sprechen, sondern die Unternehmen Google, die Zeitungsverlage ganz stark, weil die sich über Werbung finanzieren, die Internetindustrie, die bilden eben so ein bisschen den Gegenpol dazu und die sind auch ganz stark am Lobbyen in Brüssel, was man so hört. Ne? Die versuchen natürlich, die haben kein Interesse daran, dass der Datenschutz so eng ausgelegt wird. Und das ist das Problem, warum es so schwierig ist, da irgendwas zu verabschieden, weil diese ganz starken Konfliktlinien bestehen und Unternehmen
sich... Das sind ja Interessensabwägungen auch,
ganz die genau.
spielen eine Rolle. Ne?
Und ich meine, man kann es den Unternehmen nicht verübeln.
Man
kann es ihnen verübeln, aber ich meine,
es ist nachvollziehbar, ist schon klar, wenn ich überlege, also die diskutieren jetzt im Prinzip seit 2 Jahren und kommen auf keinen Nenner, mal blöd gesagt, gibt's eine Deadline, dass die irgendwie sagen, wir diskutieren halt jetzt noch so lange und dann brauchen wir aber was?
Es gibt keine Deadline. Allerdings ist gerade wieder ein bisschen Bewegung in der Sache in der EU mit der E-Privacy-Verordnung. Weil die Finnland, die haben gerade den Vorsitz im Rat der Europäischen Union und die treiben das Thema voran. Die wollen da jetzt eine Einigung. Und da gibt es jetzt auch Textentwürfe, die so aussehen oder wo gerade so ein bisschen mit Spannung erwartet wird, ob sich die Mitgliedstaaten darauf einigen können. Und diese Texte, und das ist nämlich das Interessante, legen das alles freier aus. Da steht zum Beispiel drin, dass Tracking als zwingend notwendig für die Erbringung eines Online-Angebotes anerkannt wird, wenn sich das Online-Angebot durch Werbung finanziert. Ja, ja. Das heißt, der ursprüngliche strenge Text in der EU wurde jetzt aufgeweicht, ist unternehmens- und wirtschaftsfreundlicher, weil das Tracking einfacher wird. Und dadurch eröffnen sich jetzt größere Chancen. Aber natürlich gehen ja jetzt die Datenschützer in Deutschland gegen die Wand hoch. Das fängt jetzt schon an.
Da geht es ja dann im Prinzip dann nicht um technisch notwendige Cookies, sondern um für den Fortbetrieb des Unternehmens notwendige Cookies am Ende, oder?
Naja, weil du ja eben auch gefragt hattest, so warum ist das denn jetzt gesetzlich nicht geklärt? Was sind technisch notwendige Cookies, was sind nicht notwendige Cookies? Da gibt es irgendwo, ich sag mal, schon einen Grund oder ein Prinzip dahinter. Denn zum Beispiel die E-Privacy-Richtlinie, die spricht so klar jetzt erstmal gar nicht von Cookies, sondern von Verkehrsdaten. Denn der Punkt ist ja, Cookies gehören zu den Verkehrsdaten, aber es gibt ja noch ganz andere Arten und Weisen, dass da irgendwie quasi Cookie-ähnliche Manöver gefahren werden. Und man mag es sich vielleicht kaum vorstellen, aber wenn man sowas hier dann nicht en Detail ausziseliert, ist das auch, hat das ein bisschen den Grund, dass man eben, dass Gesetze ja nicht immer nur einen kleinen bestimmten Fall, einen individuellen Fall betreffen sollen, sondern ja grundsätzlich generell gelten sollen für die Welt. Ja. Und natürlich wäre es hier absolut wünschenswert und mittlerweile auch notwendig eigentlich, hier mal ein bisschen mehr Klarheiten dann auch in der Gesetzgebung zu schaffen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass diese E-Privacy-Richtlinie, die ist schon alt. Ja. Also die ist schon ein paar Jahre in Kraft. Damals war das vielleicht auch noch nicht so im Fokus. Ja. Und insofern wurden
gerade so Personalisierung und Targeting-Werbung, das ist war ja vor 10 Jahren wahrscheinlich.
Genau, gar das nicht ist halt jetzt auch erst alles aufgekommen. Und das ist halt dann so ein bisschen der Nachteil daran, wenn man eben versucht, dann auch nicht dafür zu sorgen, dass jetzt irgendwie die Gesetzbücher noch dicker werden, weil noch mehr drin steht, sondern man versucht halt generell in der Gesetzgebung eigentlich ja immer möglichst ein abstraktes Gesetz zu basteln, das dann auf die notwendigen Fälle halt wirkt.
Da möchte ich jetzt mit einem Wunsch schließen. ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Ich bin ja generell ein Fan davon, dass ich selber die Macht über meine persönlichen Daten im Internet habe. Aber wovon ich ja überhaupt kein Fan bin, ist auf jeder einzelnen Webseite neu irgendwas anzuklicken und irgendwas einzeln durchzuklicken, damit das dann irgendwie mal funktioniert. Warum, also könnt ihr mir jetzt wahrscheinlich nicht sagen, gibt wahrscheinlich Möglichkeiten, ich weiß es nicht. Warum ist es denn nicht einfach möglich, dass wenn ich meinen Browser aufmache, welchen auch immer, da kommt dann quasi eine Startmaske. Auf dieser Startmaske wähle ich aus, welchen Cookies ich zustimme und welchen nicht. Und dann kann ich im ganzen Internet einfach so surfen, ohne dass ich auf jeder Seite das einzeln machen muss.
Meine Vermutung? Also ohne die technischen Details zu kennen, ist das ja nicht... dann würdest du wahrscheinlich... Also wer würde dazu zustimmen, dass die Daten gesammelt und genutzt werden für personalisierte Werbung?
Ja, das stimmt.
Niemand.
Ja.
Und da ist es wieder, ohne jetzt ne, so eine Unternehmensverschwörungstheorie aufzumachen, ist es einfach nicht, das ist ja nicht wirtschaftlich.
Ja, ja, klar.
Das basiert alles auf Daten und die haben eine stark genug Interessensvertretung, die werden gehört in der Politik und ich glaube, alleine deswegen.
Das ist halt auch eigentlich dann am Ende nur so ein Convenience-Traum. Weil ich weiß noch, als es mit den, mit den ursprünglichen Cookie-Bannern damals, Entschuldigung, damals mal losging und eigentlich keiner so richtig wusste, wie er die jetzt wo anordnet und man da auf so krasse Stilblüten gestoßen ist und auf jeder Website sah es anders aus und dann hattest du es mal komplett über die Seite, dann hat es nicht funktioniert, da konntest du nichts klicken und dann, ich weiß es nicht. Es wäre irgendwie schön, wenn es einfacher gehen würde, aber ich glaube, in Zeiten, wo man dann zu Recht auf seine persönlichen Daten im Netz achten will, geht es wahrscheinlich nicht einfacher, oder?
Tja, ich glaube, das ist eine Frage, über die man streiten
kann. Was für ein wunderschönes Schlusswort. Melvin, Patrick, ich danke euch für diese sehr erhellende, also nicht wirklich erhellende, aber spannende Diskussion. Und wir hören uns beim nächsten Mal beim On Air. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüssi.